Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Als Gotteswort hören wir auf Lukas 12, die Verse 35 bis 40. Lukas 12, 35 bis 40. Da sagt Jesus: Eure Lenden sollen umgürtet sein und eure Lichter brennend. Und seid Menschen gleich, die ihren Herrn erwarten, wenn er von der Hochzeit aufbrechen wird, damit, wenn er kommt und anklopft, sie ihm sogleich auftun. Glückselig sind jene Knechte, welche der Herr, wenn er kommt, wachend finden wird. Wahrlich, ich sage euch, er wird sich schürzen und sie zu Tisch führen und hinzutreten und sie bedienen. Und wenn er in der zweiten Nachtwache kommt oder in der dritten Nachtwache kommt, und sie so findet, glückselig sind jene Knechte. Das aber erkennt, wenn der Hausherr wüsste, zu welcher Stunde der Dieb käme, so würde er wachen und nicht in sein Haus einbrechen lassen. Darum seid auch ihr bereit, denn der Sohn des Menschen kommt zu einer Stunde, da ihr es nicht meint. Herr, tu meine Lippen auf, dass mein Mund deinen Ruhm verkündige. Amen. Liebe Brüder und Schwestern, liebe Gäste und liebe Mitmenschen in Deutschland und überall, wo unsere deutsche Sprache verstanden wird. Wir sind heute beim Thema Erfüllung biblischer Prophetie Teil 10. Wann wird die Entrückung sein? Am vergangenen Sonntag haben wir einige grundsätzliche Überlegungen angestellt über die Bedeutung der richtigen zeitlichen Einordnung der Entrückung. Außerdem haben wir einige wichtige Argumente gehört, die für eine Entrückung am Ende bzw. nach der großen Trübsal sprechen könnten. Heute wollen wir uns den Argumenten zuwenden, die für eine Entrückung aus oder vor der großen Trübsal sprechen können. Die Stelle, die wohl am deutlichsten für eine Entrückung aus der großen Trübsal spricht, damit aber wohl auch zugleich gegen eine Entrückung am Ende der Trübsal, ist vor allem, was wir vorhin als Lesung schon gehört haben, Offenbarung 7,9 folgende. In Offenbarung 7,9 folgende sehen wir die große Schar, die niemand zählen konnte, aus allen Nationen und Stämmen und Völkern und Sprachen, die standen vor dem Thron bekleidet mit weißen Kleidern. Und einer von den Ältesten am Thron Gottes sagt dem Apostel auch, wer diese Schar ist. Diese sind es, die aus der großen Drangsal kommen. Über diese Schar haben wir letzten Sonntag gesprochen. Wir kommen auch gleich noch drauf, warum die Entrückung spätestens zum Zeitpunkt stattgefunden haben sollte, innerhalb einer gewissen Logik, an dem diese Schar auf diese Weise am Thron Gottes ist. Eine zweite ähnliche Schar sehen wir in Offenbarung 15, 2 folgende. Und die, welche als Überwinder hervorgegangen waren über das Tier und sein Bild und sein Malzeichen, über die Zahl seines Namens, standen an dem gläsernen Meer und hatten Harfen Gottes. Wichtig dürfte sein, dass sie Harfen haben. Warum? Das setzt eine Körperlichkeit voraus. Denn die Harfen schweben nicht irgendwo neben ihnen her, die haben sie. Zweifel hat man Harfen in Händen, und zwar in beiden, eine zum Halten, eine zum Zupfen. Es sind also nicht körperlose Seelen, wie in Offenbarung 6, Vers 9, die Seelen am Fuß des Altars. Allerdings muss man auch sagen, bei einer solchen Thronschau ist nicht ganz klar, wie weit sie in die Zukunft vorausgreift. Die Thronschauen stehen eigentlich immer am Anfang eines Abschnitts. Und dann eben auch Dinge schauen, die erst deutlich später noch geschehen werden. Und bei dieser zweiten Schar sind wir schon Offenbarung 15 relativ weit hinten. Ansonsten müsste aber die erste Auferstehung samt Entrückung und Verwandlung mit himmlischen Herrlichkeitsleibern hier im Prinzip vorausgegangen sein. Und Fritz Grünzweig, bedeutender Mann, eigentlich mal früher vor Jahrzehnten in Württemberg gewesen, Auslegung zur Offenbarung geschrieben hat, verordnet hier die Entrückung kurz vor dem Ende der großen Trübsal und deren Höhepunkt mit den Schalengerichten. Wenn wir jetzt mit dem Stichwort Offenbarung 6, Vers 9, körperlose Seelen weiter angucken, dann müsste das heißen, dass zumindest am Anfang von Offenbarung 6, Vers 9, als wir die körperlosen Seelen am Fuß des Altars der Märtyrer noch sehen, die Entrückung noch nicht stattgefunden haben kann. Denn dann dürfte es diese körperlosen Seelen am Fuß des Altars nicht mehr geben. Sie hätten ja teilhaben müssen an der ersten Auferstehung und an der Entrückung. Und dann aber, das ist mir auch erst in der Vorbereitung auf dieses heutige Thema aufgefallen, dann aber werden sie mit weißen Kleidern angetan. Wie aber soll das geschehen, wenn sie noch nicht auferweckt wurden und wenn sie noch nicht ihre himmlischen Herrlichkeitsleiber haben? Kann eine körperlose Seele ein Kleid, eine weiß leuchtende Stola, wenn wir es wörtlich nehmen, Stole Leuke, tragen? William MacDonald meint deshalb, Wesen, die nur Geister sind, können keine Kleider tragen. Die Tatsache, dass diese Seelen weiße Gewänder anlegen konnten, spricht dafür, dass die Gläubigen nach ihrem Tod im Himmel zunächst vorläufige Leiber erhalten, die nach der Auferstehung durch verherrlichte Leiber ersetzt werden. Kann man drauf kommen, wenn man versucht, alles irgendwie unter einen Hut zu kriegen, was wir bei diesem Thema nicht schaffen? Ich kann es gleich nochmal vorwegnehmen, es bleiben immer irgendwelche Fragen offen. Und ich muss sagen, es überzeugt mich nicht ganz dieses Argument, denn soweit ich mich erinnere, gibt es in der ganzen Heiligen Schrift keine einzige Aussage, die davon redet, dass wir vorläufige Leiber zwischen der Auferstehung und der Entrückung bekommen würden. Also William MacDonald muss die irgendwo kreieren, damit er es ins System kriegt. Vielleicht habe ich auch eine Bibelstelle übersehen, aber mir ist keine bekannt. Und wir sehen auch nochmal in diesem Thema, jeder Ausleger stochert bei diesem wirklich sehr schweren Thema irgendwo rum. Müssen wir aushalten. Unterm Strich müssen wir sagen, der eine stochert vielleicht ein bisschen besser und der andere ein bisschen schlechter. Meine Vermutung wäre, dass die Entrückung möglicherweise hier tatsächlich stattfindet, in diesem Abschnitt, in diesen wenigen Versen, wo zunächst die Seelen körperlos noch am Fuß des Altars sind und dann mit weißen Kleidern angetan werden. Dieser Augenblick setzt dann eigentlich das Angetanwerden mit himmlischen Herrlichkeitsleibern, über die diese Kleider quasi angezogen werden können, voraus. Dann eben aber nur erzählt aus der ganz schmalen Perspektive, Blick, Fokus, Spot, nur auf diese Seelen gerichtet. Diese weißen Kleider, die den Seelen am Fuß des Altars, Offenbarung 6,11, gegeben werden, trägt auch die große Schar von Offenbarung 7 in den Versen 9, 13 und 14. Auch die weiß leuchtenden Stolen. Also die haben die auch. Bestätigt wiederum, eigentlich muss auch hier Auferstehung, Entrückung stattgefunden haben. Leiber müssen da sein, die mit diesen Stolen begleitet werden können. Missverständlich ist in Offenbarung 6, Vers 11 die Übersetzung, dass diese Seelen, nachdem sie die weißen Kleider und damit wohl auch einen Leib bekommen haben, noch eine kleine Zeit ruhen sollten. Diese Übersetzung im Deutschen ruhen hört sich so an, als ob sie auf die Auferstehung noch warten müssten. Also ruhen im bisherigen Zustand. Das griechische Wort an dieser Stelle bedeutet aber nicht nur ausruhen, sondern auch Ruhe geben. Abwarten, und das dürfte die Bedeutung hier sein, nämlich, dass sie sich bis zum rächenden Gericht Gottes noch etwas gedulden müssen, bis auch ihre Mitknechte und ihre Brüder vollendet wären, die auch wie sie getötet werden sollten. Es wären dann allerdings Mitknechte und Brüder, die erst noch zum Glauben kommen müssen, denn wenn an dieser Stelle die Entrückung stattgefunden hätte, kann es die auch nicht mehr geben. Also wir merken, jeder Halbsatz ist davon Bedeutung und da sind so viele Halbsätze, die nicht ganz nahtlos ineinander zu kriegen sind. Im Grund kann aber wohl auch die große Schar in Offenbarung 7, die aus der großen Trübsal kommt, nur dann weiße Kleider tragen, wenn die erste Auferstehung samt Entrückung eben schon stattgefunden hat. Ansonsten wären sie ja noch im körperlosen Zwischenzustand und da wäre es mit den weißen Kleidern etc. schwieriger. Weitere Stellen können sowohl für eine Entrückung vor als auch aus der großen Trübsal gedeutet werden, etwa Offenbarung 19, Verse 7 bis 10, wo wir von der sichtbaren Wiederkunft Jesu, vor der sichtbaren Wiederkunft Jesu, die Braut des Lammes im Himmel sehen, angetan mit der feinen Leinwand der Gerechtigkeitstaten der Heiligen. Dieser Abschnitt ist meines Erachtens ein sehr wichtiges Argument für eine Entrückung auf jeden Fall vor dem Ende der großen Trübsal. Wir haben bezüglich der Zuordnung der ersten Auferstehung verbunden mit der Entrückung sowie andererseits der sichtbaren Wiederkunft Jesu ein mehrfaches Grundproblem. Zum Teil habe ich schon darauf hingewiesen. Ich rufe es uns aber nochmal in Erinnerung. Es gibt keine Stelle, die ausdrücklich sagt, dass die erste Auferstehung verbunden mit der Entrückung deutlich vor der sichtbaren Wiederkunft Jesu stattfindet. Wir haben zweitens aber auch keine Stelle, die sagt, dass es nicht so sei. Und es scheint allerdings so zu sein, und das ist nochmal ein wichtiges Argument, dass keine der Stellen, die von der sichtbaren Wiederkunft Jesu bald nach der Drangsal jener Tage redet, auch von der ersten Auferstehung und der Entrückung redet. Also es gibt keine Stelle, die beiden, außer, da kommen wir noch drauf, nochmal, außer 1. Thessalonicher oder 2. Thessalonicher, wenn, wäre das die einzige. Ansonsten reden alle Stellen entweder vom einen oder vom anderen Ereignis. Spricht dafür, dass es eben doch zwei durch deutlichen Abstand getrennte geschehen sind. So etwa Matthäus 24, 31, der Abschnitt beginnt Vers 29, bald aber nach der Drangsal jener Tage. Wir sind hier also ganz eindeutig bei der sichtbaren Wiederkunft Jesu, nach der Drangsal jener Tage, geht's weiter, und er wird seine Engel aussenden mit starkem Posaunenschall, und sie werden seine Auserwählten versammeln von den vier Windrichtungen her, von einem Ende des Himmels bis zum anderen. Aber es ist hier, und ich denke, das ist wichtig, eben nicht von der Entrückung, nicht von der Auferstehung die Rede, sondern, soweit ich sehe, geht's um eine Sammlung der überlebenden Gläubigen am Ende der großen Trübsal, bei der sichtbaren Wiederkunft des Herrn. Wir müssen uns aber bewusst sein, diese Aussagen sind immer Schlussfolgerungen einer Auslegung und nicht das, was ausdrücklich geschrieben steht. Und das muss uns bei diesen Auslegungen auch demütig machen. Es sind Schlussfolgerungen, die man mit einer gewissen Logik ziehen kann, und andere ziehen sie vielleicht mit einer gewissen Logik anders. Kommen wir damit zu zwei Argumenten, die mit sehr viel Gewicht für die Vorentrückung vorgetragen werden, die mich aber nur sehr begrenzt überzeugen. Häufig wird auf Aussagen wie 1. Thessalonicher 5, Vers 9 hingewiesen, denn Gott hat uns nicht zum Zorngericht bestimmt, sondern zum Besitz des Heils durch unseren Herrn Jesus Christus. Das ist vielleicht eines der wichtigsten Argumente der Vorentrücker überhaupt. Also das wird auf jeden Fall immer mit ganz, ganz, ganz massiver Wucht ins Feld geführt. Dabei übersieht dieses Argument meines Erachtens von vornherein den Gegensatz, der hier entscheidend ist. Zorn gegen Heil. Der Gegensatz ist nicht Zorn gegen nicht leiden müssen. Wenn das der Gegensatz wäre, würde das Argument stimmen. Ist aber nicht der Gegensatz. Soweit ich sehe, bei den ganzen Stellen, die zum Stichwort Zorn aufgeführt werden, den wir um Jesu Willen nicht mehr erleiden müssen, geht es nach meiner Erkenntnis mehr oder weniger ausnahmslos nicht um irdische Trübsal und über die Zorngerichte Gottes, über die endzeitlich gottlose Welt, sondern um den ewigen Zorn, der dem ewigen Heil in Jesus gegenübersteht. Diese beiden Dinge, denke ich, darf man nicht miteinander verwechseln. Und ich denke, und das sage ich auch schon lange, wenn ich diesem Argument begegne, es ist das typische Argument einer westlichen Wohlfühl- und Wohlstandsgesellschaft und eines westlichen und verwöhnten Wohlfühl- und Wohlstandschristentums. Das ist kein Tadel, denn da gehöre ich ja selber auch dazu. Wir sind einschließlich meiner Person, auch bei manchen Kämpfen, die ich durchzustehen hatte. Aber trotzdem gilt das auch für mich in der sehr komfortablen Lage gewesen, dass echte Verfolgung um unseres Glaubens willen für uns bis auf wenige Ausnahmen ein Fremdwort war. Und der Gedanke, nach so vielen Jahren eines doch recht bequemen Christseins, dass nun am Ende der Zeit eine schreckliche Not, furchtbare Verfolgung über uns kommen könnte, lässt viele schnell Zuflucht suchen in solchen Gedanken. Und dann wird in diesem Zusammenhang auf den Trost verwiesen. Etwa 1. Thessalonicher 4, 18, so tröstet euch. Und dass die Entrückung ja kein wirklicher Trost sein könnte, wenn sie uns vor den Nöten der Endzeit nicht verschont. Solcher Gedanke, ich muss es so sagen, lässt tief blicken über die Verfasstheit einer solchen Einstellung. Denn dass der Trost auch in der fröhlichen Gewissheit liegen könnte, dass wir zwar durch diese Nöte hindurch müssen, unser Herr und Heiland Jesus Christus uns aber in diesen Nöten und durch diese Nöte hindurch bewahrt, wird in dieser Einstellung offenbar nicht mehr für möglich gehalten. Also da sehen wir, wie tief dieses verwöhnte Wohlfühldenken sich da in das christliche Denken hineingefressen hat. Und das ist fatal. Trost und Hoffnung sucht man dann nur noch in der und sieht man nur noch in der Vermeidung von Not, nicht im Durchhalten und durchgetragen werden durch die Not. Und teilweise wird in Verbindung mit diesem Argument dann regelrecht gelästert über die, man macht sich lustig, die nicht an die Vorentrückung glauben und deshalb angeblich, jetzt wörtliches Zitat aus dem Internet, jetzt in Panik geraten, da ihnen gesagt wurde, dass sie zumindest eventuell bald für 3,5 Jahre in die Trübsal gehen. Also da wird schon ein bisschen gelästert und spöttisch gesagt, naja, die können es gar nicht erwarten, auch leiden zu dürfen, während wir, die Vorentrücker, doch wissen, dass wir uns gemütlich im Sessel zurücklehnen können und die Trübsal an uns vorübergeht, weil wir schon vorher entrückt werden. Es gibt Argumente für die Vorentrückung, aber das zählt nicht dazu. Das ist eine geistlich völlig verquere Einstellung und Haltung. Denn, liebe Geschwister, durch welche Not müssen und mussten unsere Glaubensgeschwister seit 1400 Jahren in islamischen Ländern gehen? Muss ich hier nicht ausführen. Welche Trübsal, welche Not und Verfolgung mussten und müssen Christen seit 100 Jahren in kommunistischen und sozialistischen Staaten erleben. Also den Christen, die das mitmachen mussten, kämen solche Gedanken nicht mal von ferne. Unter diesem allgemeinen Hinweis auf die Stichworte Zorn und Trost überzeugen mich diese Argumente also überhaupt nicht, nicht mal ansatzweise. Man könnte allenfalls unter einem anderen Stichwort über diesen Gedanken nachdenken, habe ich auch getan, nämlich unter dem Stichwort Drangsal Jakobs. Da wird auch von Auslegern darauf hingewiesen, Jeremia 30, Vers 7 lesen wir, wehe, denn groß ist dieser Tag, keiner ist ihm gleich und eine Zeit der Drangsal ist es für Jakob, aber er wird aus ihr errettet werden. Jeremia 30, 7. Das für Jakob im Sinne von Israel, fürs Volk Gottes. Vor seiner Wiederherstellung eine Zeit großer Not und furchtbarster Zorngerichte Gottes kommt, ist Inhalt vieler Prophetien und damit auch völlig unzweifelhaft. Ob man daraus allerdings schließen kann, dass diese Trübsal ausschließlich für Jakob bestimmt ist und die Gemeinde in keiner Weise auch nicht indirekt davon betroffen sein kann, kann ich diesen Aussagen nicht entnehmen. Israel wurde ja von den 10 Plagen Gottes über Ägypten zumindest teilweise auch betroffen. Und auch wenn die Israeliten von manchen Plagen ausgenommen waren, waren sie doch bis einschließlich der 10. und letzten immer mittendrin. Um diesem Argument Gewicht zu verleihen, müsste man nachweisen, dass der Begriff Drangsal Jakobs wirklich ein Terminus technicus für eine spezielle Zeit ist, die ausschließlich Israel gilt. Außerdem, dass man das mit dem Zorn Gottes wirklich die irdischen Zorngerichte auch gemeint sind und nicht der Zorn Gottes zur ewigen Verdammnis. Und es müsste nachgewiesen werden, dass es nur dann ein Trost ist, wenn wir vor der Not, aber nicht in der Not und durch die Not hindurch bewahrt und gerettet werden. Und wenn wir in und durch die Not hindurch gerettet werden, geht es dabei auch nicht in erster Linie um ein äußeres bewahrt und gerettet werden, sondern um ein geistliches. Denn welchen Trost und welche Hoffnung sollten sonst Märtyrer haben, die in der Not umkommen und umgekommen sind, wenn Not, wenn Trost und Hoffnung nur in der äußeren Rettung wesentlich bestünde. Und andere, die um ihres Glaubens willen unermessliches Leid ertragen müssen. Und damit sind wir bei einem weiteren Argument in diese Richtung, nämlich dem Verweis auf Offenbarung 3, Vers 10. Da sagt Jesus seiner Gemeinde in Philadelphia: Weil du das Wort vom standhaften Ausharren auf mich bewahrt hast, werde auch ich dich bewahren vor der Stunde der Versuchung, die über den ganzen Erdkreis kommen wird, damit die versucht werden, die auf Erden wohnen. Wörtlich steht hier ek, griechische Präposition aus der Stunde der Versuchung. Vertreter der Entrückung aus der großen Trübsal sehen sich dadurch bestärkt. Denn ek ist tatsächlich die Präposition, die sehr präzise beschreibt, dass man aus etwas herausgenommen wird, indem man bis dahin drinsteckt. Vertreter der Vorentrückung argumentieren dagegen, dass diese Präposition in Verbindung mit dem Verb bewahren nur heißen kann, vor etwas bewahren, und zwar im Sinne einer räumlichen und zeitlichen Distanz. Das Bewahren vor der Stunde der Versuchung deshalb nur heißen kann, dass die Gemeinde nicht in die Stunde der Versuchung hineinkommt. Da zum Beispiel Roger Libby die Stunde der Versuchung konsequent, soweit ich weiß, von der großen Trübsal unterscheidet und die Stunde der Versuchung der ersten Hälfte der 70. Jahrwoche zuordnet, ist für ihn Offenbarung 3, Vers 10 ein sehr stichhaltiger Beweis für die Vorentrückung, dass die Gemeinde schon vor der Stunde der Versuchung, damit vor der 70. Jahrwoche entrückt wird. Zur Begründung verweisen er und andere auf die einzige Stelle im Neuen Testament, in der diese Formulierung bewahren aus nochmal vorkommt, gibt nämlich nur zwei Stellen, wo diese Formulierung vorkommt. Das ist Johannes 17, Vers 15, das sogenannte hohepriesterliche Gebet Jesu. Und da bittet Jesus den Vater für die Seinen, dass du sie bewahrst vor dem Bösen. Und hierzu wird argumentiert, dass wir ja logischerweise vor dem Bösen bewahrt werden sollen im Sinne einer klaren Distanz und nicht im Bösen und durchs Böse hindurch, denn das Böse ist ja nichts, wo die Christen sich aufhalten und mittendrin sein sollten. Soweit klingt das ganz logisch. Und das macht es ja auch so schwer. Es klingt in diesen ganzen Gedanken immer sehr viel, sehr logisch. Und wenn man genau hinguckt, hat es dann doch einen kleinen Haken. Wo ist hier der Haken? Die ganze Bitte Jesu lautet eben nicht: Ich bitte dich, dass du sie vor dem Bösen bewahrst, indem du sie aus der Welt herausnimmst. Wenn die Bitte Jesu in diesem Zusammenhang so lauten würde, dann wäre das ohne jeden Zweifel ein ganz starkes Argument für eine Entrückung vor der Stunde der Versuchung. Aber wer die Bibel ein bisschen im Kopf hat, der weiß, die Bitte Jesu lautet ganz anders. Jesus bittet den Vater ausdrücklich: Ich bitte nicht, dass du sie aus der Welt nimmst, sondern dass du sie bewahrst vor dem Bösen. Jesus bittet also um eine Bewahrung seiner Gemeinde vor dem Bösen, mitten in einer Welt des Bösen. Ich dachte dabei an zwei weitere Stellen der Heiligen Schrift. So sagt Jesus: Ich sende euch wie Schafe mitten unter die Wölfe. Matthäus 10, Vers 16. Und mitten unter Wölfen ist für Schafe nicht der Ort, an dem sie sich pudelwohl fühlen und an den sie automatisch unter dem Stichwort Bewahrung denken würden. Mehr noch, dennoch bewahrt Jesus sie. Und das ist das zweite Wort, an das wir auch denken müssen. Psalm 23, Vers 5. Du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Darum geht's. Liebe Geschwister, ich denke, das ist ein Punkt, den müssen wir wieder ganz neu wichtig machen für uns und unser Denken. Du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Wir dürfen uns von den Feinden unter Not nicht schrecken lassen. Auch wenn wir es alle miteinander wahrscheinlich viel schöner finden, wenn die Feinde ganz, ganz, ganz weit weg sind. Am besten hinter 5 Hügeln versteckt und wir sehen gar nichts von ihnen. Und hören auch keinen Kanonendonner und nichts. Aber so schön ist das Leben nicht immer. Und so harmlos. Und wir müssen uns wieder darauf einstellen, dass wir uns von ihnen auch nicht schrecken lassen, wenn wir hautnah von ihnen umgeben sind. Aber mitten im Angesicht der Feinde, wir mögen ringsum von ihnen samt ihrem Brüllen und Toben umgeben sein, bereitet Jesus uns einen Tisch. Sind wir in seiner Hand? Ist er an unserer Seite? Was für eine Zusage und was für ein Bild, auch in diesen Tagen. Und das eben ist ja auch das eigentliche biblische Motto. Nicht, dass der Herr die Seinen aus der Gefahr herausnimmt, was uns allen viel lieber wäre, denke ich. Das macht er auch manchmal. Aber vor allem macht er es so, dass er uns mitten in der Gefahr bewahrt. Und das auch nicht immer äußerlich, aber immer geistlich. Immer so, dass wir nicht zu Schanden werden. Immer so, dass wir unser Heil und ihn nicht verlieren. Immer so, dass wir das Ziel der Ewigkeit erreichen. Und das ist letztlich das Einzige, worauf es wirklich ankommt. Ich kann deshalb keinen, zumindest keinen zwingenden Grund erkennen, warum wir vor der Versuchung nicht mitten in der Versuchung bewahrt sein könnten. Zumal die Versuchung, griechisch Peirasmos, ganz selbstverständlicher Bestandteil der Jesusnachfolge ist. Und das sowohl im Sinne von Prüfung und Läuterung, wie auch im Sinne einer von Gott kommenden Versuchung über den, der bereits verstockt ist und auf seinen verkehrten Wegen darum umso fester beharrt. Sieh, die Predigt überführe uns nicht in Versuchung, Orientierung Nummer 44, wo ich auf diesen Aspekt vor Jahren eingegangen bin. Eine Prüfung unseres Glaubens, in dem der Herr uns schwere Wegstrecken führt und auch manchmal lange schweigt, gehört zur Jesus-Nachfolge als verbindlicher Bestandteil dazu. Nirgends steht geschrieben, dass das Leben mit Jesus ein Ponyhof wäre. Paulus hat das so nicht erlebt, die übrigen Apostel auch nicht, fast alle sind als Märtyrer gestorben. Das ist der geistliche Normalfall, den wir allerdings als verwöhnte westliche Christen vorwiegend aus Märtyrerlegenden etc. kennen. Muss uns aber real sein, das ist eigentlich normal, so erschreckend uns das erscheint. Dennoch sehe ich eine Reihe von wichtigen Argumenten, die für die Vorentrückung sprechen, wenn es auch da nicht immer ganz einfach ist. Erstens, die 70. Jahrwoche und die Zeit der Gemeinde. Überzeugt hat mich vor Jahren, als ich den Hinweis von Dave Hunt gelesen habe, wenn mit der 70. Jahrwoche der Herr seine Geschichte mit seinem Volk Israel fortsetzt, dann dürfte vorher die Zeit der Gemeinde zu Ende gehen als Einschub zwischen der 69. und 70. Jahrwoche. In der zweiten Predigt dieser Reihe bin ich auf dieses Stichwort schon eingegangen. Allerdings, und auch da haben wir wieder einen kleinen Haken, es wäre zu schön, wenn es anders wäre, dass man diesen Gedanken auch als Argument gegen die Vorentrückung verwenden kann. Denn Paulus schreibt in Römer 11, Vers 25, Blindheit ist Israel zum Teil widerfahren, so lange, bis die Fülle der Heiden eingegangen ist. Wenn wir aber dieses Wort wörtlich nehmen, und wir wissen, dass die Blindheit Israels erst wann aufgehoben wird, erst in dem Augenblick, in dem der Herr sichtbar wiederkommt und sie sehen, in welchen sie gestochen haben. Also wir sehen, wir müssen ganz viele Bibelworte in ihrer Vielgestaltigkeit, in ihrer vielfachen Aussage ernst nehmen, wenn wir es uns nicht zu einfach machen wollen. Und wenn bis dahin erst die Fülle der Heiden eingegangen ist, dann sieht das nochmal ganz anders aus, je nachdem. Denn wenn während der großen Trübsal noch welche aus den Heiden zum Glauben kommen, dürfte bis dahin die Fülle der Heiden nicht eingegangen sein. Haben wir ein echtes Problem. Und Lukas 21, Vers 24 sagt, Und sie werden fallen durch des Schwertes Schärfe und gefangen geführt werden unter alle Völker. Und Jerusalem wird zertreten werden von den Heiden, bis der Heidenzeit erfüllt ist. Soweit ganz wunderbar. Und dann wird es wieder viel schwieriger, wenn wir Offenbarung 11, Vers 2 dazu lesen. Aber den Vorhof, der außerhalb des Tempels ist, lass aus und miss ihn nicht. Denn er ist den Heidenvölkern übergeben worden und sie werden die heilige Stadt zertreten 42 Monate lang. Dann ist die Zeit der Heiden erst am Ende der großen Trübsal erfüllt. Dennoch, auch mit diesen spannungsvollen Punkten, hat das mit der 70. Jahrwoche insgesamt was für sich. Zweiter Punkt. Christus kommt bei der Entrückung für seine Heiligen und nicht mit seinen Heiligen. Denke ich, ist ein wichtiger Aspekt. Man kann zwar versuchen, das in zwei unmittelbar aufeinanderfolgende Akte ein und desselben Geschehens zu deuten. Es ist allerdings, wie ich schon gesagt hatte, so, dass die jeweiligen Texte eigentlich immer nur entweder vom einen oder vom anderen reden. Aber bis auf maximal 2. Thessalonicher keine Stelle, die von beidem redet. Wichtiger Aspekt. Drittens die Plötzlichkeit, dass Jesus wie ein Dieb in der Nacht kommt. Die Bibel sagt allenfalls, da sind wir nochmal bei dieser Stelle auch mit 2. Thessalonicher 2:1-3, dass vor der Entrückung noch der Abfall der Christenheit und des Offenbarwerdens des Antichristen kommen muss, wenn man diese Zeichen nicht nur auf den Tag des Herrn, sondern auch auf die Wiederkunft und die Entrückung bezieht. Deshalb hatte ich schon gesagt, in früher Predigt ist das für die Kritiker der Vorentrückung ein ganz wichtiges Argument mit dieser speziellen Deutung. Ansonsten verknüpft die Bibel mit der Wiederkunft Jesu kein bestimmtes Ereignis, das vorher eintreten müsste. Die Bibel redet vor allem davon, dass wir wachsam und jederzeit vorbereitet sein sollen, wie Matthäus 24, Vers 42, so wacht nun, da ihr nicht wisst, in welcher Stunde euer Herr kommt. Alle konkreten Zeichen, die vorausgehen müssen, stehen, soweit ich es übersehe, im Zusammenhang mit der sichtbaren Wiederkunft unseres Herrn. Dieses Argument, dass wir jederzeit mit der Wiederkunft unseres Herrn rechnen müssen, war für mich immer schon das vielleicht stärkste Argument überhaupt für die Vorentrückung. Denn es steht vielleicht nicht in einem zwingenden Widerspruch, aber doch in einer deutlichen Spannung zu einer Entrückung, der das Offenbarwerden des Antichristen mit dem Mahlzeichen des Tieres und so weiter vorausgeht und das denn ja wohl nicht um mehr als 3,5 Jahre. Denn wenn der Antichrist erst einmal seine Maske hat fallen lassen, das Keul der Verwüstung an heiliger Stätte steht, die Menschen das Mahlzeichen des Tieres annehmen müssen, dann muss anhand der biblischen Angaben ja eigentlich jeder Christ wissen, dass es jetzt noch maximal 3,5 Jahre gehen kann. Und dann würde das Moment der Plötzlichkeit, der Berechenbarkeit weichen. Ist und bleibt für mich nach wie vor eines der wichtigsten Argumente für die Vorentrückung. Viertens, Argument, das man für die Vorentrückung ins Feld führen kann. Der es aufhält, muss aus dem Weg sein. Auch eine der Stellen, um die immens gerungen, diskutiert, gerätselt, teils gestritten wird. Manche Vertreter der Vorentrückung sagen, dass zuvor in 2. Thessalonicher 2, Vers 3 nicht vom Abfall, sondern vom Abschied die Rede sei. Und deuten diese Abschied auf die Entrückung. Das dürfte mit hundertprozentiger Gewissheit falsch sein. Denn der hier im Griechischen stehende Begriff Apostasia ist der Fachbegriff für den Glaubensabfall schlechthin und wird als solcher auch bei uns als Fremdwort verwendet. Also es heißt schon Abfall. Eine zweite verbreitete Deutung vertritt die Auffassung, dass 2. Thessalonicher 2, Vers 7 üblicherweise falsch übersetzt ist, nur muss der, welcher jetzt zurückhält, erst aus dem Weg sein. Richtig müsse übersetzt werden, dass etwas aus dem Weg geräumt werde, sondern dass etwas aus der Mitte heraus entsteht. Tatsächlich sind die beiden Verse 6, 7 hier nicht leicht zu übersetzen. Uns entscheidende Verb heißt werden, entstehen, auftreten. Hat eine breitere Bedeutung. Es gehe tatsächlich um das Offenbarwerden des Geheimnisses der Gesetzlosigkeit und des Antichristen in der Mitte der Gemeinde bzw. aus ihr heraus. Dieser Deutung kann ich mich aus mehreren Gründen nicht anschließen. Das griechische Wörterbuch sagt schon, dass die Formulierung ek mesu genetai, die da steht, die Bedeutung von aus der Mitte wegschaffen hat. Es geht ja immer wieder auch um Redewendungen, die einen bestimmten Begriff haben. Da scheint die Bedeutung klar zu sein. Und es würde anders vom Zusammenhang auch keinen Sinn ergeben. Denn Vers 6 sagt, denn ihr kennt das jetzt Zurückhaltende bis zu seinem Offenbarwerden zu seiner Zeit, was also so lange zurückhält. Und Vers 7, denn das Geheimnis der Gesetzlosigkeit wirkt schon allein, bis der jetzt Zurückhaltende aus der Mitte getan wird. Und da sind sich im Grunde auch alle Übersetzer einig, es geht schon darum, dass jemand aus der Mitte getan wird, der bis jetzt zurückhält. Also auch wenn es im Detail schwierig zu übersetzen ist, die Grundaussage ist klar. Damit ist das Problem aber nicht gelöst. Damit fängt es eigentlich dann erst richtig an, nämlich die Frage, wer ist denn gemeint mit dem, der zurückhält und aus der Mitte getan werden muss? Häufig wird aufs römische Recht bzw. aufs römische Reich verwiesen, das auch in einer bösen Welt noch eine gewisse Stabilität verleiht. Aber heidnisches Recht kann nie eine wirksame Kraft gegen das geistlich Böse sein, um das es hier letztlich geht. Mich hat diese Deutung deshalb nie überzeugt. Sehr bedenkenswert dagegen ist der Hinweis von Theodor Fuhr, dem früheren Leiter der Philadelphia-Buchhandlung in Reutlingen, der mit anderen Auslegern auf die Tatsache hinweist, dass nach Daniel 10, Vers 13, der Erzengel Michael vom Dämonenfürst von Persien 21 Tage lang aufgehalten wird. Da haben wir jetzt tatsächlich den Vorgang, dass in der unsichtbaren Welt einer einen anderen aufhält. Diese Deutung hat die Stärke, dass sie einen klaren biblischen Bezug hat. Allerdings erscheint mir die Formulierung aus der Mitte getan für einen Engelsfürsten Gottes, der mit einem Fürsten der satanischen Welt kämpft, fraglich. Denn müsste tatsächlich ja der göttliche Engelsfürst entweder vom satanischen Dämonenfürsten überwunden oder von Gott zurückgepfiffen worden sein, um der Gesetzlosigkeit den Weg frei zu machen. Erscheint mir in sich vom Bild und von den Formulierungen nicht stimmig. Ich neige deshalb mit der Mehrheit der Ausleger dazu, dass der bzw. das Zurückhaltende tatsächlich der Heilige Geist und sein Wirken in der Gemeinde Jesu sein dürfte. Betone aber auch hier nochmal ausdrücklich, steht nicht da. Es ist eine exegetische Schlussfolgerung. Fünftens, Argument für eine Vorentrückung der jüdische Hochzeitsritus. Darauf wird von Auslegern vielfach hingewiesen und das hat ohne Zweifel auch was für sich. Jesus verbindet ja selbst im Gleichnis von den klugen und törichten Jungfrauen sein Kommen mit der Heimholung der Braut durch den Bräutigam zur Hochzeit. Wenn der Bräutigam aber kommt, um seine Braut zu holen, dann bleibt er eben nicht am Wohnort der Braut oder kehrt dorthin zurück, nämlich auf die Erde, sondern er kehrt mit ihr in sein Haus, von dem er gekommen ist, zurück, nämlich ins Haus des Vaters, in den Himmel. Exegetisch reizvoll ist jetzt der Gedanke, dass das siebentägige Hochzeitsfest während der 70. Jahrwoche stattfindet. Das würde von der Zeitdauer wunderbar passen. Ich habe mich aber gefragt, passt es geistlich, dass Jesus mit seiner Brautgemeinde im Himmel Hochzeit feiert, während auf der Erde die antichristliche Trübsal tobt? Es wäre sicher auch ein beeindruckender Kontrast im Sinne von Psalm 23,5. Bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Aber meine geistlichen Emotionen fühlen sich bei dem Gedanken nicht so recht wohl. Ich kann es nicht anders sagen. Der Herr feiert, während sich auf der Erde das satanisch Böse austobt, gelitten und gestorben wird. Aber letztlich bleibt es Spekulation, ob das Hochzeitsfest während der großen Trübsal im Himmel oder zu Beginn des tausendjährigen Reichs auf der Erde stattfindet, wie es, glaube ich, Fruchtenbaum sieht. Sechstens, und das ist der letzte Punkt zu diesen Gedanken, die auf Erden wohnen. Diese Formulierung begegnet uns in Offenbarung 3, Vers 10, dem Vers über die Stunde der Versuchung, den wir schon angeschaut haben, wo Jesus sagt, werde auch ich dich bewahren vor der Stunde der Versuchung, die über den ganzen Erdkreis kommen wird, damit die versucht werden, die auf Erden wohnen. Als ich das aber immer wieder mal gelesen habe, hat diese Formulierung, die auf der Erde wohnen, auf mich den Eindruck gemacht, dass es sich hier tatsächlich, anders als bei der Drangsal Jakobs, um einen Terminus technicus für eine ganz bestimmte Personengruppe handeln könnte. Und deshalb habe ich da mal weiter nachgeschaut und nachgesucht, wo diese Formulierung noch auftaucht. Und die taucht noch ein paar Mal auf. Zum Beispiel Offenbarung 6, Vers 10 haben wir auch schon angeschaut, in anderem Zusammenhang, die Seelen der Märtyrer am Fuß des Altars. Die rufen, wie lange, o Herr, du Heiliger und Wahrhaftiger, richtest du nicht und rächst nicht unser Blut an denen, die auf der Erde wohnen. Da haben wir wieder exakt auch im Griechischen in derselben Formulierung gleiche Begriff. Und rächen kann man ja eigentlich nur die Bösen, die Gottlosen. Also verdichtet sich die Vermutung, dass die Formulierung, die auf der Erde wohnen, ein Fachbegriff ist für die Gruppe der Gottlosen. Entsprechend Offenbarung 8, Vers 13 ruft der Engel mit der vierten Posaune, weh, weh, weh denen, die auf der Erde wohnen. Wegen der übrigen Posaunenstöße der drei Engel, die noch in die Posaune stoßen sollen. Und ebenso Offenbarung 11, Vers 10, weil diese zwei Propheten diejenigen gequält hatten, die auf der Erde wohnen. Der Begriff, die auf der Erde wohnen, scheint tatsächlich die 144.000 und die Gläubigen, die gegebenenfalls noch auf der Erde sind, auszuschließen. Offenbarung 14, 6, und ich sah einen anderen Engel inmitten des Himmels fliegen, der hatte ein ewiges Evangelium zu verkündigen denen, die auf der Erde wohnen, und zwar jeder Nation, jedem Volksstamm, jeder Sprache, jedem Volk. Auch das ist wichtig, denn Erde ist ja häufig in der Offenbarung Bild für Israel, das Land. Kann an dieser Stelle nicht gemeint sein, denn es sind ausdrücklich alle Nationen, Völker, Volksstämme, Sprachen. Und Offenbarung 17, Vers 8, das Tier, das du gesehen hast, war und ist nicht mehr, und es wird aus dem Abgrund heraufkommen und ins Verderben laufen, und die auf der Erde wohnen, wieder die gleiche Formulierung, deren Namen nicht geschrieben stehen im Buch des Lebens von Grundlegung der Welt an, werden sich verwundern, wenn sie das Tier sehen, das war und ist, nicht ist und doch ist. Also wenn diese Formulierung tatsächlich, was ich bis auf Weiteres aufgrund der genannten Stellen vermute, die Gläubigen ausschließt, sondern nur die gottlosen Bewohner der Erde bezeichnet, dann würde das dafür sprechen, dass die Gemeinde vor der Stunde der Versuchung tatsächlich schon weg ist. Denn tatsächlich kommt diese Gruppe im Grunde nur negativ und unter dem Gericht Gottes und seiner zwei Zeugen stehend vor. Und erscheint im Zusammenhang der Stunde der Versuchung das erste Mal. Ich weiß, das war jetzt anstrengend, aber so komplex und anstrengend ist das Thema. Und ich muss ehrlich sagen, ich bin froh, dass ich damit einigermaßen durch bin, denn in den letzten Wochen hat mein Kopf manches Mal ganz ordentlich gequalmt. Also es stand manches Mal kurz davor, dass ich meiner Frau rufen muss, dass sie mit dem Feuerlöscher kommt. Man wird da schon richtig wuschig im Hirn, diesen ganzen Gedanken nachzudenken, und es ist sicher auch nur ein Teil. Man könnte sicher noch sehr, sehr, sehr viel mehr dazu bedenken. Ich fasse zusammen. Letzten Sonntag habe ich einige Argumente für eine Entrückung am Ende der großen Trübsal genannt, heute einige für eine Entrückung aus und vor der großen Trübsal, wobei wir gesehen haben, es gibt wenige Argumente, die man wirklich mit zwingender Notwendigkeit in eine bestimmte Richtung haben kann. Summa summarum neige ich aus den genannten Gründen zu einer Entrückung vor der großen Trübsal, wobei auch dazu sagen muss, vor der großen Trübsal ist in meinen Augen alles, was vor den letzten 3,5 Jahren stattfindet. Das ist im eigentlichen Sinne ja auch die große Trübsal. Eine Entrückung innerhalb der ersten Hälfte der 70. Jahrwoche ist in meinen Augen eher eine Variante der Vorentrückung. Ob man die jetzt vor der großen Trübsal in der ersten Hälfte sieht oder ganz vor der 70. Jahrwoche, Ich denke, es gibt heilsgeschichtliche Überlappungen und die Zeit der Gemeinde kann in die 70. Jahrwoche hineinreichen. Wie wir gesehen haben, bis die Fülle der Heiden eingegangen ist. Es reicht weit. Es könnte sehr gut dazu passen, zu diesem Gedanken, dass die Entrückung da am Anfang der 70. Jahrwoche stattfindet, dass Jesus in Lukas 12, 35 und 40 mahnt und warnt. Und das ist mir auch zum Schluss für uns alle noch ein ganz wichtiger Hinweis. Da noch zwei ganz wichtige Sätze oder Hinweise zum Schluss. Jesus sagt, Lukas 20, 12, 35 und 40, eure Lenden sollen umgürtet sein und eure Lichter brennend. Darum seid auch ihr bereit. Und jetzt wird's ganz spannend. Denn der Sohn des Menschen kommt zu einer Stunde, da ihr es nicht meint. Und ich weiß nicht, ob da nur ein ganz allgemeiner Sinn dahinter steckt, sondern ob Jesus eine ganz bestimmte Aussage auch damit macht. Es ist zunächst mal beides, eine sehr ernste Mahnung zur Wachsamkeit und eine sehr ernste Warnung, dass Jesus wahrscheinlich gerade dann kommt, wenn die Wachsamkeit der meisten wieder nachgelassen hat. Da ihr es nicht meint. Das griechische Wort für meinen hat die wesentliche Bedeutung von scheinen, den Anschein haben. Das heißt, Jesus wird kommen, wenn es eben gerade nicht den Anschein hat und die Schar der Gläubigen gerade nicht meint, dass er jetzt gleich kommt. Genau da wird er kommen. Insgesamt wirken diese Mahnungen auf mich so, dass Alarm gerufen worden war, der Herr kommt. Und viele, die grundsätzlich zeitnah mit der Wiederkunft des Herrn rechnen, waren in Habachtstellung. Schauten gespannt, zum Beispiel auf die Blutmonde der Jahre 2014 und 15. Was ging da an Gerüchten, an Meinungen, an Auslegungen, an Aufregungen durch die Christenheit mit diesen Blutmonden? Ich halte die nicht für völlig bedeutungslos, aber man darf sie auch nicht überinterpretieren. Oder auf das Sternzeichen am 23. September 2017, das durchaus Ähnlichkeiten hatte mit Offenbarung 12. Was war da für eine Erregung? Oder auf das Ende eines jüdischen Neujahrsfest oder auf sonst ein tatsächlich oder auch nur vermeintlich deutliches Zeichen oder Ereignis. Und nachdem eine solche Phase vorbei ist, nachdem wieder allgemeine Ruhe eingekehrt ist und Entspannung und viele denken, wieder einmal falscher Alarm, genau dann wird er kommen. Eine exakt solche Zeit könnte zumindest in einem Teil der ersten Hälfte der 70. Jahrwoche sein, soweit ich das bisher überschaue. Vorausgegangen sind weltweite heftige Turbulenzen, die die Welt über Jahre in Atem gehalten haben. Genau die Zeit, in der wir heute leben und die Ereignisse, die wahrscheinlich direkt vor uns liegen. Alle haben jahrelang gespannt nach oben geschaut, gefragt und gerufen, Herr, wie lange noch? Und dann ist der Antichrist aufgetreten in Macht und Herrlichkeit, mit Zeichen und Wundern und hat das Unglaubliche geschafft, woran in diesen Tagen vor allem Esoteriker und vielleicht auch viele Charismatiker glauben, dass es geschehen wird. Er hat Frieden und Wohlstand geschaffen. Frieden weltweit und vor allem im Nahen Osten mit Israel. Er hat die Jerusalem-Frage gelöst. Insbesondere viele Israel-Freunde sind außer sich vor Begeisterung, dass das Volk Gottes endlich Frieden findet auf dieser Erde und im Tempel seinen Gott anbeten darf. Und vermutlich kehrt dann tatsächlich für eine kurze Zeit eine Phase des Friedens, der Ruhe und des Wohlstandes ein. Das von vielen sehnsüchtig erwartete goldene Zeitalter, zum Beispiel auch von Alois Irrmeier und vielen anderen vorhergesagt, ist da. Überall rufen die Menschen Frieden, Sicherheit, Wohlstand. Und auch die aufgewachte Christenheit lehnt sich nach Jahren exorbitanter Anspannungen und Belastungen, in denen sie monatlich und fast täglich auf die Entrückung gewartet hat, wieder zurück und denkt, jetzt ist er doch nicht gekommen. Und wie sie sich zurücklehnen, sind auf einmal viele weg. Und die Entrückung war da, in einem Augenblick, in dem nur wenige damit gerechnet haben. Ich denke, es ist wichtig, dass wir vor Augen haben, nicht automatisch diejenigen sind bereit, die ständig in einem aufgeregten, endzeitlichen Alarmismus sind, sondern diejenigen, die in unaufgeregter, nüchterner, aber ständiger Wachsamkeit sind. Eine große Gefahr eines übertriebenen, endzeitlichen Alarmismus ist, dass man die Menschen immer wieder mit falschem Alarm aufscheucht und die Spannkraft und die Aufmerksamkeit dann verbraucht ist, wenn es drauf ankommt. Also aufmerksam, aber soweit möglich entspannt bleiben. Ein zweiter Gedanke ist mir zum Schluss noch wichtig, dass wir auch vorbereitet sind auf Kampf, Leiden und Versuchung. Das ist eine ganz große Gefahr der Vorentrückung, auf die auch viele Kritiker mit Ernst und mit berechtigtem Ernst hinweisen, dass es ganz schnell geistlich fatal werden kann, wenn wir uns auf eine Jesus-Nachfolge ohne Trübsal und Verfolgung einstellen. Die Mahnung des Wortes Gottes geht ins Gegenteil, dass wir durch viele Bedrängnisse ins Reich Gottes hineingehen müssen. Apostelgeschichte 14, Vers 22. Und Bedrängnis ist die wörtliche Bedeutung des griechischen Wortes, das oft mit Trübsal wiedergegeben wird. Es müsste eigentlich Bedrängnis heißen. Die Enge. Und nicht ohne guten Grund hat Theo Lehmann, der den meisten von uns ein Begriff sein dürfte, schon im Jahr 2004 festgestellt, wir sollten die Atempause benutzen, um uns auf Zeiten vorzubereiten, in denen Christsein nicht mehr geil, sondern gefährlich ist. Was wir brauchen, sind Bibelfeste und notfalls auch feuerfeste, KZ-fähige Christen. Hat natürlich zu furchtbarer Aufregung geführt in der frommen Wohlfühlchristenheit, aber hat natürlich absolut recht. Es wird nicht alle von uns mit völliger und restloser Begeisterung erfüllen, aber der Märtyrertod dürfte in der Zeit der großen Bedrängnis eher das normale als das ausnahmsweise Lebensende für Jesus-Nachfolger sein. Und auch wenn ich guter Hoffnung bin, dass die Entrückung vor der sogenannten großen Bedrängnis stattfindet, ist damit noch lange nicht gesagt, wie viel Not, Bedrängnis, Trübsal dieser Zeit vorausgeht, auf die wir geistlich vorbereitet und gewappnet sein müssen. Also beides vorbereitet, auch auf Not und Bedrängnis, im Aufsehen auf unseren Herrn und immer mit dem Bild vor den Augen. Du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Das nehmen wir mit in die vor uns liegende Zeit. Amen. Ich bete mit uns. Lieber himmlischer Gott und Vater, ja, wir danken dir, dass wenn auch viele Fragen in diesem komplexen und schwierigen Thema offen bleiben, das Entscheidende ist doch klar. Du bist bei uns. Egal was kommt, egal wie schlimm es auch für deine Gemeinde noch wird, bevor du zur Entrückung der Gemeinde kommst, du bist an unserer Seite, du umgibst uns von allen Seiten, du hältst deine Hand über uns und du bereitest einen Tisch für uns im Angesicht unserer Feinde. Wir müssen uns von ihnen nicht schrecken lassen. Wir müssen uns vor ihnen nicht fürchten. Sie können uns das Wesentliche, den Siegeskranz, nicht nehmen. Das ewige Heil, das ewige Leben. Und darauf schauen wir. Und dass unser Zeugnis, auch ein Zeugnis der Ruhe und Gelassenheit in aller Furcht, Panik und Unruhe dieser Welt noch gebraucht wird und dass du uns durch deinen Heiligen Geist auch Segen und Vollmacht schenkst, dass wir zum einen die Dinge durchaus sehr klar sehen und auch ansprechen, aber auch als Christen und gerade als Christen nicht in diese Panikmache hineingeraten, weder was Corona und den ganzen Corona-Terror anbelangt, noch auch was die Fragen der Endzeit anbelangt. Wir wissen, welche Trübsale da kommen in etwa, das hast du in deinem Wort gesagt. Aber wir haben vor allem das Ziel vor Augen und wir wissen, dass du uns durchträgst und durchbegleitest und bewahrst. Und diese Freude und dieser Trost und diese Zuversicht, das soll das sein, was die Menschen um uns her an uns sehen und spüren und glaubhaft und wahrhaftig uns abnehmen können. Das schenke uns durch deinen Heiligen Geist. Und da bitte ich dich, für alle auch, die heute zu Hause sind, die das Wort auf diese oder jene Weise hören, dass sie mit uns gesegnet und gestärkt sind im Aufsehen auf dich, unseren Heiland und Erlöser, für unsere Kranken. Ich bitte dich für die vielen Einsamen, für diejenigen, die auch Menschen verloren haben, gesundheitlich geschädigt sind, psychisch belastet, Herr, existenziell belastet, deren Existenz auch zum Teil schon vernichtet wurde durch diesen ganzen Wahnsinn. Durch wie viel Not und Elend gehen heute schon Menschen durch diese ganzen Corona-Maßnahmen, dass sie doch Trost, Hoffnung und Heil finden in dir. Bitten dich für unser ganzes Volk und Vaterland, auch für alle Verantwortlichen, dass doch viele noch zur Besinnung kommen und nicht am Unrecht mitmachen, sondern hier Wahrhaftigkeit einkehrt, soweit es in dieser Zeit noch möglich ist. Du, lebendiger Gott und Herr, magst es schenken. Amen. Wir beten gemeinsam mit den Worten, die uns unser Herr Jesus Christus selbst gelehrt hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen, denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. Amen.